Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Bascha Mieker, Autorin und frühere Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, davor viele Jahre an der Spitze der TAZ. Frau Mieker, ich freue mich auf unser Gespräch. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Sehr schön im Studio, aber so ist es auch okay.
Ja, Sie sind zugeschaltet per Telefon, geht halt gerade nicht anders. Wir werden natürlich auch genau über dieses Thema reden. Schönen guten Tag erstmal an alle, die uns zuhören. Hier heute eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast zu den Themen dieses Tages. Frau Mieker, lassen Sie uns mal ein bisschen teasen, was diejenigen, die uns zuhören, erwarten können, mit ersten kurzen Antworten auf diese Fragen des Tages. Nach der langen Nacht der Kanzlerin mit den Länderchefs, fühlen Sie sich gut regiert?
Corona-Irrgarten, hat Dietmar Bartsch gesagt. Dem kann ich nur zustimmen.
Nächste Frage. Die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Wird sich das jemals ändern?
Aber selbstverständlich. Nur müssen wir etwas dagegen tun.
Und dann hätte ich noch eine Frage, die sich, glaube ich, vor noch wenigen Tagen niemand ernsthaft gestellt hätte. Er hat sie aber selbst gestellt. Wolfgang Thierse, gehört er noch in die SPD?
Wenn Wolfgang Thierse nicht mehr in die SPD gehört, dann sollte sich die Partei doch gleich selbst auflösen.
Hoffentlich hat das Saskia Esken gehört. Und der Vizeparteichef. Auch das werden wir diskutieren hier im Deutschlandfunk Kultur. Und was würde man jetzt bei der SPD sagen? Zu Beginn, Glück auf. Tja, da haben viele, vielleicht ging es Ihnen ja gestern auch so, am Abend erst die Tagesschau geguckt, nix. Dann Heute-Journal oder Tagesthemen, immer noch nichts. Das hat sich ganz schön hingezogen, die Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel. Die 19. ihrer Art, die kurz vor Mitternacht dann fertig war mit der neuen Linie der Corona-Politik. Wie gelungen ist die? Darüber sprechen wir mit der langjährigen Chefredakteurin der TAZ und auch der Frankfurter Rundschau, mit Bascha Mieker. Frau Mieker, ich teste aber erstmal, ob Sie eine gute Staatsbürgerin sind und die Regeln schon gepaukt haben. Könnten Sie mir denn beantworten, ab wann Sie wieder ins Kino gehen können?
Auweia, ich soll Ihnen mal was verraten. Ich habe mir dieses nette Dinner-4-Blatt, auf das Michael Müller, der Bürgermeister von Berlin, so wahnsinnig stolz war, als er das gestern Nacht präsentierte, ich habe es mir angeguckt, aber ich müsste es jetzt echt suchen. Ich glaube, bei Schritt 4...
Ja, super, nicht schlecht, genau. Also frühestens ab dem 22. März und dann hängt es davon ab, wenn die Inzidenz unter 50 ist, dort wo Sie leben, dann können Sie einfach so ins Kino gehen, natürlich mit Hygienekonzept oder auch ins Theater, in Konzerte. Wenn sie zwischen 50 und 100 liegt, dann bräuchten Sie einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest. Also, das ist zum Beispiel so eine Sache. Frau Mieker, das ist ja so eine Frage, ne? 50, wenn ich mal gerade bei diesen Zahlen bin, 50 bis 150. Eine Zahl ist ja wieder verschwunden, die 35.
Ja, ich meine, das war doch wirklich, Entschuldigung, eine Dummheit pur. Politisch gesehen. Denn man kann doch nicht die ganze Zeit davon reden, ja, es gibt Lockerung, wenn wir auf einem Wert von 50 sind. Und dann holt man plötzlich wie Kai aus der Kiste die 35 hervor. Ich glaube, das war ja vor ungefähr 3 Wochen. An diesem Punkt ist die Stimmung bei vielen Leuten, bei mir übrigens auch, wirklich gekippt. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass sozusagen die bisherige Corona-Strategie, soweit man sie denn als Strategie erkennen konnte, einfach nicht mehr funktioniert hat, dass sie an ihr Ende gekommen ist. Also zu viele vollmundige Ankündigungen und dann eben immer mal wieder nicht nachvollziehbare Entscheidungen wie mit diesem Inzidenzwert.
Also Sie sagen insofern, die 35 war Mitte Februar der Fehler und nicht, dass man sie jetzt beseitigt hat. Weil da gibt es ja auch einige, die sagen, naja, die wurde ja aus gutem Grund eben auch gerade mit Blick auf mögliche Virusvarianten, Mutationen eingeführt. Interessant ist, ich will Ihnen gerne mal Angela Merkel kurz einspielen, die ja begründet, warum jetzt eben diese Öffnungsschritte präsentiert wurden, nämlich mit folgenden Worten.
Wir können heute von Hoffnung und dem Übergang in eine neue Phase sprechen, weil wir ja alle in den letzten Monaten in unserem Land sehr viel erreicht haben.
Das hat die Bundeskanzlerin gesagt. Jetzt könnte man aber auch sagen, es ist ja gerade nicht erreicht. Also man hatte ja ein Ziel vor Augen und man ging ja davon aus, das wird jetzt schrittweise durch den Lockdown immer weiter runtergehen mit der Inzidenz. De facto stagniert sie ja irgendwo im Bereich zwischen 60 und 70.
Ja, und das Problem ist doch aber, können Sie, Herr Corbinian, beurteilen, wie wichtig 35 ist oder 50 ist? Ich kann es nicht. Ich kann mich nur auf unterschiedliche Aussagen verlassen. Und dass Angela Merkel sich hinstellt und sagt, wir haben schon viel erreicht. Klar, das muss sie auch. Ich meine, insgesamt kann man ihr nicht vorwerfen, dass sie die ganze Zeit eine schlechte Corona-Politik gemacht hat, keineswegs. Und dass sie da sehr ernsthaft sich bemüht, vernünftige Lösungen zu finden, das ist auch klar. Aber es gibt einfach zu viele Punkte, die uns, glaube ich, also zumindest viele von uns frustrieren, auch diejenigen, die sich immer brav an die Regeln halten. Also die Schulen sind seit Ewigkeiten leer, aber der Nahverkehr ist trotzdem voll. Im Privaten werden wir richtig geknebelt, was Kontakte angeht, aber und im Kulturbereich natürlich auch und im Einzelhandel, der nicht aufmachen darf. Da wird ein wahnsinniger Druck ausgeübt, aber dann die Unternehmen, an die wird nur appelliert. Und dann kann sich ein Unternehmer im Fernsehen hinstellen und sagt, nicht nur die Leute, die bei hier in meinem direkt an den Werkbänken arbeiten müssen, sind im Betrieb, sondern selbstverständlich auch diejenigen aus der Verwaltung, denn man braucht ja die Kommunikation. Mhm. Hallo?
Also wenn Sie mich fragen, was man der Regierung, der Kanzlerin und auch den Länderchefs vorwerfen kann, dann würde ich sagen, Mangel an Kohärenz. Also ich könnte mir vorstellen, man hat einen Weg vereinbart und sagt, der Lockdown ist die Lösung und wenn er nicht wirkt, wie wir im Moment sehen, also nicht so stark, wie wir es bräuchten, müsste man ihn verschärfen. Das wäre in gewisser Weise kohärent. Ich bin nicht so sehr für diesen Weg, ich wäre eher für einen anderen Weg. Und da habe ich sowieso mit Erstaunen in den letzten Tagen, in letzter Zeit festgestellt, dass ich erstaunlich häufig mit Christian Lindner übereinstimme bei so bestimmten Beobachtungen. Ich spiele ihn auch gerade mal ein mit einer Reaktion.
Dass ich jetzt das Problem bei der Bestellung von Masken, bei der Beschaffung von Impfstoffen zu wiederholen scheint, bei den Schnell- und den Selbsttests, das ist ein grobes Versagen der Bundesregierung. Da könnten und müssten wir weiter sein. Und dass dieses wichtige Instrument, dieser Baustein für mehr Freiheit in unserem Land unverändert fehlt, dann ist das wirklich ein sehr drastisches Versäumnis der Bundesregierung.
Christian Lindner hat das gesagt heute Morgen im Deutschlandfunk. Genau, und das wäre natürlich die andere Strategie. Wenn man merkt, Lockdown funktioniert nicht, dass man auf andere Instrumente setzt. Ich habe das Gefühl, wir sind so komisch dazwischen. Und diese anderen Instrumente, siehe Kritik Lindner, aber auch andere, werden immer versehen mit wunderbaren Plänen. Wir werden, wir wollen, wir müssen. Aber die Umsetzung, die hapert.
Ganz genau. Es gibt ja keine bundesweite Impfstrategie, es gibt keine bundesweite Teststrategie und ich bin kein Fan von Lindner, aber da an dem Punkt muss ich ihm einfach recht geben. Und das ist natürlich ein massives Versäumnis, wie eben die anderen Sachen, auf die ich vorhin kurz eingegangen bin, auch. Also Novemberhilfen, Soforthilfen im November. Viele davon bis heute nicht angekommen. Viele über 80-Jährige haben noch immer keinen Impftermin. Diese berühmte Warn-App, funktioniert die? Kaum. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, die man kritisieren kann. Und ich glaube, viele von uns haben sich bewusst mit Kritik zurückgehalten, weil wir alle wissen, wie schwierig die Situation ist. Aber jetzt, wenn sozusagen ein Versagen nach dem anderen passiert und dabei eben deutlich wird, es gibt zu viele vollmundige Ankündigungen, die nicht funktionieren, dann wird es langsam ein bisschen viel. Und dann ist eine Strategie an ihr Ende gekommen und dann fragt man sich, wie soll es denn jetzt weitergehen? Am besten auswendig lernen, diesen schönen Plan, den wir jetzt vor uns liegen haben.
Ich habe ihn auf jeden Fall vor mir liegen. Man kann ihn auch überall finden im Internet oder auch in den klassischen Medien, wenn man möchte. Ja, fangen wir vielleicht mal damit an. Aber ich habe auch so eine gewisse Vermutung, Frau Mieker. Dieser Plan wird auch eine Halbwertszeit haben wie die letzten Pläne. Also vielleicht müssen wir ihn auch nicht zu sehr auswendig lernen.
Wahrscheinlich. Und dann steigt der Frust weiter. Und natürlich sind die schrittweisen Öffnungen, und deswegen sah, glaube ich, Michael Müller auch so glücklich aus, weil er glaubte, eine gute Nachricht zu verkünden. Nur diese gute Nachricht ist, glaube ich, ein bisschen versalzen rübergekommen.
Bascha Mika sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Bascha Mika, wie geht's Ihnen im Lockdown?
Ja, Ich habe das Gefühl, mir geht es inzwischen wirklich gar nicht mehr gut. Ich dachte immer, ich hätte eine besonders hohe Resilienz, habe ich in vieler Hinsicht sicherlich auch. Aber ich stelle so etwas Merkwürdiges an mir fest. Es würde mich interessieren, Herr Corbinian, ob Sie das ähnlich kennen oder auch manche unserer HörerInnen, dass ich mich an die Situation so gewöhnt habe, dass ich das Gefühl habe, naja, es geht doch auch ohne. Es geht auch ohne Kontakte. Nun lebe ich natürlich nicht alleine. Das macht ganz viel aus, denke ich. Aber man kann es sich so kuschelig machen zu zweit, wenn man irgendwie nett wohnt und auch noch einen Garten vor der Tür hat. Das halte ich für eine regelrecht gefährliche soziale Entwicklung. Denn wir wissen ja aus Untersuchungen, dass alte Menschen zum Beispiel, wenn die sich in so einer Einsamkeit so einrichten, da ganz schwer wieder rauskommen. Und davor haben eben auch Psychologen und Therapeuten gewarnt, dass man auf alte Menschen da achten muss und ihnen helfen muss, aus dieser Isolierung wieder herauszukommen. Aber dass ich das plötzlich an mir feststelle und mich frage, muss mir dann auch jemand helfen, aus der Isolierung herauszukommen? Oder ist der Impuls dann doch so stark?
Frau Mieker, wir werden Sie rausholen, das kann ich Ihnen schon mal verstehen. Sprechen, wenn es geht. Aber ich kann das nachvollziehen, noch nicht so sehr bei mir. Mein Bedürfnis auch wirklich wieder rauszugehen, auch Menschen im größeren Kreise zu begegnen, das ist schon sehr groß. Aber ich habe diese Befürchtung, dass es so eine Art kulturelles Verlernen geben könnte. Das ist vielleicht bei den kleinen Dingen wie dem Handschlag. Da kann man sagen, okay, wenn der Handschlag irgendwann weg ist und kulturell nicht mehr so zu uns gehört, ist vielleicht nicht so ein großer Verlust. Aber was ist, wenn die Leute sich abgewöhnen, ins Kino zu gehen oder ins Theater, weil man ja zu Hause auch streamen kann und dergleichen. Also das halte ich noch nicht für ganz ausgemacht, dass da die große Welle des Wiedererlebens kommt oder ob wir da auch nicht dauerhaft Verluste erleben werden.
Und dann sind wir alle Couch-Potatoes und hocken nur noch zu Hause. Also ehrlich gesagt, ich glaube es nicht, weil wir sind soziale Wesen. Aber es wird in der Richtung, glaube ich auch, es wird Verluste geben. Und es wird auch Menschen geben, die tatsächlich nicht mehr wirklich reinfinden.
Ich bin gestern, wenn ich das gerade einfügen darf, wirklich erschrocken auf die Zahl der UNICEF gestoßen worden. 170 Millionen Kinder haben ein Jahr bereits keinen Schulunterricht gehabt, keinen Präsenzunterricht weltweit betrachtet. Und es geht natürlich da vor allem auch um Schwellenländer, um Länder in Süd- und Mittelamerika. Verbunden mit der Befürchtung, geäußert von der UNICEF, dass viele, die da jetzt beispielsweise dann ersatzweise auch Kinderarbeit machen, dass die niemals zurückkehren werden in die Schule. Und da frage ich mich, sind wir an einem Punkt, gerade auch wenn wir das global betrachten, dass die Politik, die uns vor Corona schützt, an anderen Stellen so verheerende Schäden auslöst, Schäden, die letztlich vielleicht langfristig schlimmer sind als das, was die Pandemie anrichten könnte.
Ja, aber wir wissen es nicht, ne? Also, und dann kommt man zu so zynischen Überlegungen. Was ist schlimmer, ein sozial gestörtes Kind oder ein totes Kind?
Ja, gut,
Ich meine, so weit wollen wir es ja nicht treiben.
Ja, vor allem die Abwägung ist ja das sozial gestörte Kind oder die tote Großmutter. Das macht es vielleicht moralisch sogar noch schwieriger an dieser Stelle, da eine Entscheidung zu treffen oder die natürlich wahrscheinlich unmöglich ist.
Was Sie ja völlig zu Recht sagen, ist, dass wir darauf achten müssen und dass wir wissen müssen, wir können nicht nur an uns denken hier im Land, sondern wir müssen global denken und wir müssen auch global solidarisch sein. Und das heißt, es wird nicht nur Geld hier im Land kosten, die Folgen von Corona aufzufangen, sondern es wird auch international ganz viel Geld kosten. Und darauf müssen wir uns einstellen, dass wir bereit sind, das zu zahlen.
Wenn ich nochmal auf die Folgen schaue, gesellschaftlicher Art hier bei uns, die Belastung der Familien, vor allem der Frauen in der Pandemie, das ist ja vielfach konstatiert worden in den letzten Monaten. Es gibt da eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, auf die Sie uns auch hingewiesen haben. Ich nenne mal da einen Befund. Durch den Lockdown habe der Anteil der Familien in Deutschland, in denen die Frauen die Kinderbetreuung fast vollständig übernehmen, im Vergleich zu 2019 von 8% auf 16% zugenommen, also eine Verdoppelung, die Folge der Schul- und Kitaschließungen natürlich. Ich ahne, Frau Mieker, aus Ihrem Engagement für Gleichberechtigung, dass Sie mit diesem Rollback noch unglücklicher sind als viele andere.
Ich bin total erschüttert darüber, obwohl wir Wir wissen das ja schon lange und diese Studie, diese neue Studie des DIW unterfüttert sozusagen die bisherigen Befunde. Ich würde allerdings, Herr Corbijn, ja nicht sagen, dass es ein Rollback ist.
Sondern?
Nein. In der ersten Welle wurde eben genau das gesagt, es handelt sich um eine Retraditionalisierung, um ein Rollback in alte Geschlechterrollen. Aber es ist eigentlich etwas anderes. Es zeigt nämlich, dass die Rollen, die bisher bestehen, durch Corona eigentlich nur verfestigt und verstärkt werden. Und das zeigt auch diese Untersuchung. Denn es ist zum Beispiel so, dass Paare, die sich die Arbeit gleichberechtigt teilen, die Haus- und die Kinderarbeit, dass die Zahl sich nicht verändert hat. Das sind aber peinlicherweise, müssen Sie sich vorstellen, auch noch nicht mal ein Drittel. Noch nicht mal ein Drittel der Paare in Deutschland teilt sich die Arbeit gleichberechtigt. Während die Familien, wo die Frauen sowieso schon fast das meiste gemacht haben, da gibt es eben jetzt diese Verdopplung von denen, wo sie jetzt fast alles alleine machen. Das zeigt aber nur, es gab schon immer diese Verfestigung oder es gab schon immer diese traditionellen Rollen. Durch Corona werden sie öffentlicher und transparenter. Und das heißt natürlich auch, dass wir dringend etwas dagegen tun müssen. Ich meine, wir haben auch in Nicht-Pandemie-Zeiten sind es über 60% der Familien, wo die Frauen den größten Teil der Arbeit erledigen, den allergrößten Teil der Haus- und Kinderarbeit. Ich meine, warum bitte?
Warum? Eine
mit
Antwort.
Mit all den sozialen Folgen. Also wir reden ja hier nicht isoliert über Haus- und Kinderarbeit, sondern wir reden damit, was bedeutet das für die Frauen im Beruf, in der Öffentlichkeit, im sozialen Leben, im politischen Leben und so weiter.
Mein Gast heute hier im Deutschlandfunk Kultur, Bascha Mika, Autorin für die Frankfurter Rundschau, Professorin an der Universität der Künste in Berlin, engagierte Stimme für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Insofern vermute ich, Frau Mika, kriegt die EU-Kommission ihren Applaus. Brüssel will die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen nach vorne bringen, den sogenannten Pay Gap verringern und idealerweise beseitigen. Ein Richtlinienentwurf, der heute vorgestellt wird, sieht vor, dass Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern jährlich im Internet veröffentlichen, wie viel Männer bei ihnen mehr verdienen als die Mitarbeiterinnen. Ist die Lücke in Gruppen mit vergleichbaren Aufgaben größer als 5%, dann müssen die Firmen die Gründe dafür erstens analysieren und zweitens konkrete Schritte vorlegen, wie das sich ändern soll. Frau Mika, guter Plan?
Natürlich. Vor allen Dingen finde ich großartig, dass Frauen unbegrenzte Schadenersatzansprüche für schlechtere Bezahlung bekommen sollen. Und dabei geht es dann nicht nur darum, was man denken würde, dann wird halt das, was ihnen zu wenig gezahlt wurde, im Gegensatz zu den Männern, im Nachhinein noch zugestanden. Nein, sie haben auch Schadenersatzansprüche dafür, dass sie weniger Karriere machen konnten, dass ihre Aufstiegschancen behindert wurden und so weiter und so weiter. Also dieser Schadenersatzanspruch bezieht sich auf viele Aspekte, nicht nur auf das Ökonomische. Und das finde ich natürlich großartig. Jetzt fragt sich nur, wenn es diese Richtlinie gibt, wie lange die Bundesregierung brauchen wird, um sie umzusetzen.
Ja, das ist ja zumindest rechtlich vorgegeben. Wenn sie einmal verabschiedet ist in Brüssel, glaube ich, 2 Jahre haben die Mitgliedstaaten, das umzusetzen. Wenn sie es nicht tun, dann gibt es irgendwann auch empfindliche Strafen.
Ja, aber Sie wissen doch, wie das ist, wie viel oder wie häufig das schon hinausgezögert wurde.
Haben Sie das Gefühl, die Bundesregierung hätte da kein Interesse, da Engagement zu zeigen? Höre ich das da raus?
Zu wenig. Also es gibt ja immer wieder Schritte und es gab ja auch kürzlich wieder einen Vorstoß in Sachen Frauen in Führungspositionen. Aber es passiert einfach viel zu wenig und es passiert viel zu langsam und die Widerstände sind noch immer wahnsinnig groß, obwohl alle wissen, dass wenn es mehr Diversität gibt in Unternehmen, dass wenn Frauen besser bezahlt werden, dass es allen besser geht und dass das Bruttosozialprodukt enorm steigt. Im ganzen Land.
Aber wenn ich da gerade mal einhaken darf, ich glaube, auch in Brüssel wird es sicherlich noch diskutiert und ich bin mal gespannt, ob es da auch in dem Gesetzgebungsverfahren so rauskommt. Da gibt es sicherlich viele, die sagen, Achtung, Bürokratie, und die dann vielleicht auch die berechtigte Frage stellen, was meint ihr denn mit vergleichbarer Aufgaben? Weil darin liegt ja ganz häufig das Problem der direkten Vergleichbarkeit.
Das stimmt. Also, dass Frauen hier im Land immer noch bis zu knapp 20% weniger verdienen an Männer, liegt an unterschiedlichen Sachen. Es liegt zum Beispiel daran, dass wir Ladies uns häufig die falschen Berufe wählen, also Berufe, in denen man extrem wenig verdient, Stichwort Pflege. Es liegt daran, dass wir zu einer Zeit, wo Männer Karriere machen, aussteigen aus dem Beruf zeitweise oder für längere Zeit und dann nur halbtags oder mit einem halben Job zurückkehren, wenn es eben um die Familiengründung geht. Das sind zwei Punkte, aber es liegt auch tatsächlich daran, dass wenn Frauen bei Gehaltsverhandlungen vor ihrem Chef sitzen, er ihnen einen unverschämt niedrigeren Lohn anbietet oder Gehalt als den Männern. Diese drei Faktoren spielen zusammen und an allen Punkten muss gedreht werden. An einigen können wir Frauen auch etwas drehen, aber nicht an allen. Das sind strukturelle Voraussetzungen und die müssen verdammt nochmal endlich behoben werden. Wie gesagt, es ist eine Situation dann, die allen gut tut. Es ist eine Win-Win-Situation.
Aber in der Tat ist das natürlich eine Situation, gerade wenn Sie das ansprechen, diese anderen Faktoren, die außerhalb der Unternehmen liegen, die im Prinzip davor liegen, auch in Fragen der Ausbildung, Fragen der Berufswahl. Das ist natürlich schon eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich frage mich, ob man dann im Prinzip bei den Unternehmen das gesellschaftliche Problem ablehnt und sagt, so, und ihr müsst das jetzt mal bitte lösen. Das, was vorher an der Schule schon nicht richtig lief, was bei der Frage Betreuung und Betreuungsangebote für Männer und Frauen gleichermaßen für deren Kinder nicht richtig lief. Also da frage ich mich, ob dann den Letzten die Hunde beißen.
Das würde ich so nicht sehen. Schließlich haben die Unternehmen einen enormen Einfluss auf unser ökonomisches, auf unsere ökonomischen Verhältnisse und das, was die Menschen in den Taschen haben. Und außerdem könnten ja auch Unternehmen etwas dafür tun, dass zum Beispiel mehr Frauen in bestimmte Jobs reinkommen und ausgebildet werden, auch in nicht typisch weibliche Berufe zum Beispiel. Also die Verantwortung der Wirtschaft ist schon enorm groß. Das heißt ja nicht, dass man die anderen aus der Verantwortung entlässt. Und ich finde es großartig, wenn die Unternehmen, die sich immer noch sperren und Frauen schlechter behandeln, dass die durch die EU-Kommission so richtig Dampf unterm Hintern kriegen.
Der Blick auf die Themen dieses Tages, und da gibt es einen Streit in der SPD, aber ich würde sagen, ein Streit mit Signalwirkung auch darüber hinaus. Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat seine Parteichefin Saskia Esken darum gebeten, ihm öffentlich mitzuteilen, ob so wörtlich sein Bleiben in der gemeinsamen Partei weiterhin wünschenswert oder eher schädlich sei. Wie es dazu kam, das erzählt uns Ramona Westhof.
Thierse schrieb, er habe Zweifel an seiner Parteizugehörigkeit, weil sich zwei Mitglieder der SPD-Führung von ihm distanziert hätten. Er bezog sich damit auf die Kritik von Saskia Esken und Parteivize Kevin Kühnert, die die Aussagen einzelner VertreterInnen der SPD zum Umgang mit bestimmten Gruppen beanstandet hatten. Thierse hatte zuvor in einem Gastbeitrag in der FAZ sogenannte linke Identitätspolitik kritisiert. Er äußerte sich in seinem Text besorgt um die Debattenkultur, Diskussionen würden verweigert. Im Einzelnen ging er etwa auf die Umbenennung rassistischer Straßennamen ein, die er mit der Politik in einer Diktatur verglich. Er schrieb auch, wenn Lehrende an Hochschulen die Studierenden fragen müssten, mit welchen Pronomen sie angesprochen werden wollten, sei das keine Harmlosigkeit mehr. Wie der Tagesspiegel und das Online-Magazin queer.de berichten, habe die Einladung einer FAZ-Journalistin in eine Diskussionsrunde der SPD zur Verschärfung der Auseinandersetzung beigetragen. Die Journalistin hatte die Existenz von homophoben und transphoben Strukturen in der Filmbranche in Frage gestellt, die zuvor von einer Reihe von Betroffenen öffentlich gemacht worden waren. Esken und Kühnert hatten sich im Nachgang für die Einladung entschuldigt und dabei indirekt unter anderem auch Thierses FAZ-Artikel kritisiert.
Tja, und am Nachmittag haben die beiden, also Wolfgang Thierse und Saskia Esken, dann telefoniert. Eine gute halbe Stunde lang sagte Esken dem Spiegel, sie habe den Kontakt gesucht und folgendes Zitat: Ich bin froh, dass wir den Gesprächsfaden aufgenommen haben und dass wir vereinbart haben, weiter im Gespräch zu bleiben. Wolfgang Thierse ist für uns ohne jeden Zweifel ein verdienstvoller Sozialdemokrat und nichts läge mir ferner, sagt Esken, als mich von ihm zu distanzieren. Ich lege den Fall Bascha Mika vor, meinem heutigen Gast, viele Jahre Chefredakteurin der Taz und dann auch der Frankfurter Rundschau. Ja, nichts lege mir ferner, als mich von ihm zu distanzieren. Tja, warum hat sie es denn dann getan?
Ja, das fragt man sich auch. Also dieser Brief von Esken, Der war dumm und überflüssig. Allerdings muss ich auch sagen, die Reaktion von Thiers ist auch ein bisschen beleidigt, oder? Gleich seinen Austritt anzubieten, das finde ich, ist auch nicht nötig.
Er hat ja erstmal gefragt. Also er hat ja natürlich mit einer gewissen Rhetorik, aber hat sich sozusagen als echter Parteisoldat gezeigt und gesagt, schade ich euch eher oder nutze ich euch noch? Also und das ist ja natürlich erstmal interessant, diesen Ball dann der SPD-Spitze vorzulegen und zu sagen, ja, sag doch mal bitte, was ist denn für euch auch sozialdemokratische Politik? Das steckt ja letztendlich dahinter.
Ja, und diese Frage ist natürlich völlig berechtigt. Ich finde nur, wie gesagt, er hätte es nicht mit dem Angebot oder der Frage nach dem Parteiaustritt verbinden müssen. Aber die Frage nach der Identität der Politik, nach der Identität der SPD, denn hier geht es ja um Identitätspolitik, das ist natürlich wirklich extrem wichtig. Denn in dem Brief von Esken und Kevin Kühnert klingt es ja so, als würde jemand, der sich Gedanken darüber macht, wie weit kann man eigentlich mit Fragen von Identität überhaupt Politik betreiben? Und das ist ja das, was Thierse getan hat in seinem Artikel, dass diese Frage nicht berechtigt ist. Und die ist natürlich absolut berechtigt. Denn es geht ja immer um die Frage, was ist eigentlich wichtiger? Sind Fragen von Kultur und Zugehörigkeit wichtiger als verteilungspolitische Fragen? Also geht es eher um das Soziale und Ökonomische oder geht es sozusagen um Identitätsfragen, die durch ethnische, soziale oder sexuelle und kulturelle Merkmale bestimmt sind? Das sind Grundsatzfragen, die muss man diskutieren. Und dann anzufangen, den Diskurs einfach auszusetzen, indem man sich gegenseitig beschimpft, wie Esken und Kühnert das getan haben, das ist der Tod im Topf für die SPD.
Mir fällt da in dieser Debatte ein alter Spruch ein, der Gerhard Schröder zugeschrieben wird, der wohl mal seiner Partei gesagt haben soll, aus der Addition von Minderheiten wird noch lange keine Mehrheit.
Ja, trotzdem ist es völlig richtig, dass die SPD sich den Minderheiten zuwendet. Sie hat ja nicht umsonst jetzt eine Arbeitsgemeinschaft quer in der Partei. Entschuldigung. Und auch das ist ein wichtiges Wählerpotenzial. Und auch diese Menschen müssen natürlich sozial abgeholt werden. Die Frage ist halt, wie schafft man das, sie sozusagen ins sozialdemokratische Haus einzubinden? Denn natürlich muss es bei Identitätspolitik, die am Anfang ausgesprochen wichtig ist, um zu erkennen, ich werde diskriminiert, ich muss mich dagegen wehren, zum Beispiel. Irgendwann muss das natürlich in Fragen des Gemeinwohls enden. Also, wenn ich als Frau Identitätspolitik betreibe, indem ich sage, ich werde benachteiligt und kämpfe, worüber wir vorhin gesprochen haben, um gleiches Gehalt wie die Männer, ist das dann böse? Ist das dann böse Identitätspolitik? Ich würde sagen, nein, das ist völlig richtig. Aber es muss natürlich sozusagen in einem größeren Ganzen irgendwann übergehen, zum Beispiel nach der Frage der gerechten Entlohnung von Männern, Frauen und allen anderen Geschlechtern.
Wir sprechen über das große Streitfeld Identitätspolitik. Da gibt es ja eigentlich jeden Tag Grund für einen neuen Debattenauftakt. Wo liegen die Grenzen hier zwischen sinnstiftend und sinnlos? Es gibt verschiedene Stimmen dazu. Wir hatten heute Morgen Ulrike Ackermann, die Politikwissenschaftlerin und Mitbegründerin des John Stuart Mill Instituts, im Interview, die folgende Analyse gebracht hat.
Es wird nicht eine Auseinandersetzung geführt mit dem Argument, dass man einer bestimmten Position mit einer anderen Position begegnet, sondern, und das ist das Fatale der Identitätspolitik, dass vornehmlich aus der Herkunft heraus argumentiert wird. Das heißt, aus einem Opferstatus heraus, der dann also die Gefühligkeit, die verletzten Gefühle zum Thema macht und nicht mehr die Argumente. Das ist ja genau der Punkt, den Wolfgang Thierse zum Thema gemacht hat.
Also Ulrike Ackermann, die Politikwissenschaftlerin, sehr nah bei Wolfgang Thierse. Frau Mieke, ich hatte den Eindruck, Sie sind so ein bisschen mehr dazwischen.
Das ist völlig richtig, weil ich finde, was Frau Ackermann, nun war das ja ein sehr kurzer Ausschnitt, aber was sie ein bisschen vergisst, ist, wie wichtig die Besinnung auf die eigene Identität ist, um sich überhaupt seiner Position im Klaren zu werden und von daraus auch sozusagen eine politische Position und möglicherweise, wenn es eben um Diskriminierung geht, auch eine politische Kampfhaltung zu entwickeln. Und das ist natürlich, und da sozusagen zu sagen, ich bin zum Beispiel als Frau benachteiligt aus den und den und den Gründen und darüber bin ich mir im Klaren und deswegen argumentiere ich jetzt von einer weiblichen Position aus. Nur, man darf halt dabei nicht stehen bleiben. Und wenn man glaubt, sozusagen Politik für die Gemeinschaft machen zu können mit solchen Fragen, dann ist man tatsächlich, und da bin ich bei Ulrike Ackermann, bei einer Fragmentierung, die so nicht sein kann, die übrigens vor allen Dingen nicht für eine SPD sein darf.
Die Frage ist natürlich, und ich glaube, das werfen ja auch viele in die Debatte ein. Es gibt heute viele Stimmen, Feuilletonaufmacher gleich in zwei Zeitungen, in der Welt und auch in der FAZ, da hat Jürgen Kaube argumentiert, es seien letztendlich die Gefühle, die die Argumente ersetzten. Das Interessante ist daran, dass ja gerade ganz viele im Prinzip diesen Mäßigungsaufruf machen. Und ich frage mich, ob dieser argumentative Ansatz überhaupt ankommen kann bei denjenigen, die angesprochen werden sollen, weil sie das ja gerade ablehnen und sagen, wir haben genug von euren Argumenten. Diese Argumente haben die Gesellschaft bisher nicht verändert.
Ich finde es völlig daneben, wenn Kaube davon spricht, dass es hier nur um Gefühle geht. Identität ist doch sehr viel mehr als ein Gefühl. Es ist eine Existenz. Ein Schwarzer in Deutschland hat eine schwarze Existenz und wird ganz häufig zum Beispiel rassistisch angegriffen, beschimpft, sonst etwas. Was ist daran gefühlig? Überhaupt nicht. Auch das wiederum verkürzt es.
Aber um auf ich glaube, in der Perspektive, ja, ich glaube, in der Perspektive ist der Frage sozusagen, wenn man sich selbst ermächtigt und selbst spricht, keine Frage. Häufig kommt ja das Problem, wenn dann entschieden wird oder vielmehr gefordert wird, dass sich bestimmte Menschen, die diese Erfahrung machen, nicht äußern sollen, dann wird es ja sozusagen ganz ein genau relativ harter Angang.
Da haben Sie völlig recht, weil die Frage stellt sich eben, ab welchem Punkt setzt so ein Kommunikationsverbot ein? Das ist ja auch zum Beispiel bei dieser Kritik an der Veranstaltung, wo die FATS-Kollegin eingeladen worden ist. Das ist doch komplett absurd, weil irgendjemand einen Kommentar schreibt, der mir nicht passt, der aber doch nicht, also man kann sagen, ich setze mich nicht mit der AfD an einen Tisch, weil die sind rechtsextremistisch und menschenverachtend und rassistisch. Aber wenn jemand Kritik übt, die absolut im Rahmen des Üblichen ist und nichts mit Menschenverachtung zu tun hat, dann zu verlangen, jemanden auszuladen? Also Kommunikation ist doch in so einem Zusammenhang absolut wichtig. Und wenn jemand sagt, du darfst es nicht beurteilen, was ich tue, weil du hast ja nicht diese Identität. Ich habe das übrigens häufig am eigenen Leib erlebt, weil sich Mütter, meiner Meinung nach zu Unrecht, häufig von mir angegriffen gefühlt haben durch meine feministischen Positionen und dann immer gesagt haben, Frau Mika, Sie sind ja nicht Mutter, Sie dürfen nichts dazu sagen. Also das ist komplett daneben und dann führt Identitätspolitik tatsächlich ins Aus. Es ist dann keine Politik mehr, sondern es ist dann nur noch Lobbyismus.
Lobbyismus, ja, und letztendlich eine Machtfrage. Das Interessante ist ja, in meiner Position als weißer, hetero, ich glaube Cis-Mann sagt man in dem Kontext, muss ich mir ja fast schon Identitäten überlegen, damit ich mich an Debatten noch beteiligen darf. Es sei denn, ich verteidige Tempolimit und Fleischkonsum. Vielleicht wäre das kohärent.
Genau, damit sie überhaupt irgendwie interessant wären, Herr Frenzel. Wobei ich mich gleich entschuldigen muss, ich habe Sie ja vorhin mit Ihrem hübschen Vornamen angesprochen. Das hängt aber wirklich daran, dass der Vorname so hübsch ist. Aber wenigstens zum gegen Ende der Sendung will ich Sie mit Ihrem richtigen Namen ansprechen. Also überlegen Sie sich, Herr Frenzel, wie Sie sich interessant machen. Auch das gehört zur Identitätspolitik.
Also erstmal vielen Dank, Frau Mika, noch für diese freundlichen Worte am Ende. Ich versuche es ja letztendlich übers Fragestellen und letztendlich immer mit der Herausforderung, und das ist auch für mich eine Herausforderung bei diesem Thema, entgegen der eigenen Empfindung und Gefühle bei diesem Thema, gerade Identitätspolitik, immer danach zu suchen, was könnte richtig sein daran? Also wo könnte eine zornige, woke Jugend Recht haben? Und das beschäftigt mich auf jeden Fall.
Also ich glaube, Sie suchen umsonst nach einer schlüssigen Antwort, sondern wie bei vielen anderen Sachen muss man sich den Einzelfall anschauen und muss sich die Entwicklung einer bestimmten Debatte in einem Zusammenhang anschauen. Und dann muss man den Punkt treffen, wo man sagt, jetzt ist mal Schluss mit Identitätspolitik, jetzt müssen wir sozusagen von da aus einfach einen Schritt weitergehen und uns mehr der Allgemeinheit zuwenden. Das hat übrigens der Feminismus hervorragend geschafft. Denn der moderne, internationale Feminismus sagt ja inzwischen längst von sich selbst, wir kämpfen doch nicht nur für die Rechte von Frauen. Wir kämpfen für Menschenrechte aller Menschen. Und es ist, was wir wollen, ist eine Gesellschaft, in der Männer, Frauen und alle anderen Geschlechter gleichermaßen gut und gerecht behandelt werden. Dahin muss es führen. Der Feminismus hat es geschafft.
Bascha Mika, vielen Dank für dieses Plädoyer. Vielen Dank für Ihre Zeit hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Es war mir ein Vergnügen, Herr Frenzel.